SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Und wo immer Sie gerade sind im Land, daheim oder unterwegs an dem Morgen, wir sind heute live, senden aus dem Gleitheater Luzern und wünschen Ihnen einen schönen, guten Sonntagmorgen an diesem dritten Advent. Guten Morgen miteinander. Und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen zwei Menschen, zwei besondere Lebensgeschichten vorstellen darf heute an diesem Sonntag. Sie ist vor knapp 2 Jahren quasi über Nacht Chefin von einer Mosterei, Brauerei und Brennerei geworden. Wo ihr Vater krank geworden ist, hat es für sie geheissen, ab ins Familiengeschäft, obwohl sie vorher nicht in der Branche geschafft hat. Daheim ist sie zu Stanz, 27 ist sie, fest liiert. Einen guten Sonntagmorgen, Alexandra Lussi.
Guten Morgen, Mr. Franz.
Und mein anderer Gast ist Chef, CEO vom grössten Schweizer Milchkonzern Emmi. Das ist er nicht über Nacht geworden, natürlich. Aufgewachsen ist er auf einem kleinen Bauernbetrieb in der Ostschweiz und ist nachher nach dem HSG-Studium in die Nahrungsmittelindustrie aufgebrochen. Seit 10 Jahren ist er jetzt Emmi-Chef. Er ist 53, verheiratet und Vater von einer erwachsenen Tochter. Guten Morgen, Urs Riedener.
Morgen, guten Abend.
Und wenn ich sage, Emmi-Chef, könnte man auch sagen, Sie sind der grösste Milchmann der Nation eigentlich?
Ja, das können wir sagen. Es ist natürlich so, dass wir eine wichtige Stellung haben in dieser landwirtschaftlichen Branche. Und Milchwirtschaft ist ganz wichtig in der Schweiz. Und Milchwirtschaft ist ja eigentlich auch die Branche von der Landwirtschaft, die wirklich auch Exporterfolge hat. In anderen Bereichen sind das sehr geschützte Märkte, aber Milch ist zum grössten Teil offen. Und darum sind wir auch international tätig.
Wann haben Sie zum letzten Mal selber eine Kuh gemolken?
Das ist schon einige Zeit her, muss ich sagen. Das war wahrscheinlich noch daheim auf dem Bauernhof, wo ich das gemacht habe. Wobei, ich hatte immer das Gefühl, der Vater will mich nicht wirklich richtig hinlassen, weil er Angst hatte, dass das nicht gut kommt. Sicher? Für die Kuhgesundheit. Und darum habe ich meistens andere Aufgaben auf dem Bauernhof, anstatt melken. Mein Bruder war da deutlich besser und mein Vater natürlich sowieso.
Genau. Sie sind auf einem Bauernhof aufgewachsen, haben Sie gerade gesagt, haben Sie dann auch gemostet dort?
Ja, das haben wir auch.
Also früher
nicht selber. Wir haben sehr viel Obst gehabt und haben das Obst natürlich gebracht in die Mosterei. Da hat früher noch ganz viele so kleine regionale Mostereien gehabt und haben dann den Most entsprechend auch zurückgenommen. Und bei uns daheim hat es Milch gegeben, es hat Most gegeben, süß und sauer. Als ich klein war, natürlich lieber süß. Und entsprechend Wasser. Das ist, sind bei uns die Getränke, die es gegeben hat.
Wie sieht es mit Ihren Milchkünsten aus, Alexandra Lussi? Haben Sie schon mal dürfen, müssen, können, eine Kuh melken?
Ja, ich habe schon dürfen bei meinem Götti vom Bauernhof. Ja. In Ökeringen, dort bin ich ja, als Kind schon immer in der Ferien gewesen und in der Schulzeit, jeder Schulzeit, Ferien möglichst bei ihm gewesen, auf dem Bauernhof, weil es mir richtig Spass gehabt, in der Natur aussen rumzuspringen und mitzuhelfen. Und da bin ich auch etwa die am Abend im Garten drin gewesen und wollte melken.
Und haben dürfen melken tatsächlich?
Ich durfte es unterputzen, sicher. Und ganz mit zusammen haben wir es dürfen
anschließen. Das ist eine Sache, und die heute aber nicht einfach jeden an.
Also das habe ich auch immer dürfen. Unterputzen, das ist ein Problem. So viel hat man mir zutraut.
Wie sieht es denn jetzt selber aus mit Obstbäumen? Haben Sie noch einen Obstbaum irgendwann selber?
Selber haben wir Obstbäumli.
Obstbäumli, okay. Ja, was heisst das?
Das heisst, auf unserer Terrasse haben wir 3 Obstbäumli, die die Mami pflegen. Und sonst haben wir von unseren umliegenden Landwirten das Obst über, das wir in unserer Mosterei verwerten können.
In jedem Kanton nicht. Genau. Also wir hören schon, es geht um Milch und Most in dieser Stunde tatsächlich. Und jetzt wollen wir die Persönlichkeiten dahinter noch ein bisschen besser kennenlernen in dieser nächsten Stunde. Ich habe am Anfang gesagt, Alexandra Lussi ist quasi über Nacht Chefin geworden. Und dahinter steckt eine Geschichte, die unter die Haut geht. Ihr Vater war schwer herzkrank. Und wenn ich sage schwer herzkrank, ist es tatsächlich um Leben oder Tod gegangen. Das war im Februar 2017. Also eben, ich habe gesagt, knapp 2 Jahre oder 3/4 Jahr ist es her. Da hat ihn ein Spital angerufen. Das war ein schicksalshafter Moment. Und dann, was ist da passiert?
Ja, Also, das Mama hat aus dem Spital angerufen und hat gesagt, also nach einer Routinekontrolle ist er nicht mehr heimgekommen, haben sie ihn behalten. Zwei Tage später hat es geheißen, er kommt nicht mehr heim, bis man ein neues Herz gefunden hat, bis er die Operation durchführen kann. Es kann unterschiedlich lang dauern, zwischen ein paar Monaten oder Jahren. Wir waren einfach froh, dass wir gewusst haben, um was es geht, dass wir warten können. Und nicht einmal eine Woche später, ein paar Tage später, ist die Botschaft gekommen, es würde nicht mehr lang gehen. 4 Tage gäbe es noch.
Wir also 4 Tage zum Leben?
Zum Leben. Ja. Und nachher wir müssen sich verabschieden. Bitte zu ihm im Spital. Und er hat mir versucht, noch wichtigste Informationen mitzugeben, vom Betrieb her, weil er ist noch voll da gewesen. Er hat alles noch mit können erleben. Wir sind daheim, haben uns verabschiedet. Und kaum sind wir daheim gewesen, ich würde sagen, gefühlt 2 Stunden später haben wir das Telefon bekommen, dass wir wieder auf Bern aus der Selle kommen. Viel Glück wünschen. Sie haben das Herz, die Operation wird stattfinden.
Das ist ein unglaubliches Wechselbad von den Gefühlen, oder? Also auf der einen Seite plötzlich wird man zur Chefin, oder? Man versucht noch irgendetwas rauszubekommen, was muss ich denn alles machen? Und dann nimmt man Abschied vom Vater und dann später heisst es, nein, es geht weiter. Also, wie ist es Ihnen da gegangen in solchen Momenten?
Es ist noch schwierig zu sagen, weil es sind wirklich verschiedene Gefühle. Man kann gar nicht mehr denken, es wird der ganze Boden wird einem unter den Füßen weggerissen. Mhm. Ich war zu diesem Zeitpunkt noch in einer anderen Firma, in der Freie AG Stand, zum Arbeiten. Ganz andere Branche. Und vorher mit der Spital- und Heimbranche. Das war wie etwas Neues. Und ich hatte immer den Traum mit ihm zusammen, dass er mir die Branche zeigen, beibringen, wie funktioniert das in der Getränkebranche. Das ist der Traum, von dem ist der weg
war. Ja, ist klar. Und was hätte er Ihnen denn noch mitgeben am Spitalbett? Also, was war das Wichtigste, was Ihnen Ihr Vater hätte sagen
können? Ich mag mich nicht mehr gross an die Situation erinnern. Ist klar. Es ist, man hat versucht aufzunehmen und aufzuschreiben, aber das ist rein und wieder raus, weil man hat ganz andere Gedanken in dem Moment wieder als Geschäft.
Ja, ist klar.
Ist wirklich. Aber man hat die Familie dabei gehabt, die Mami, die noch im Familienbetrieb mitarbeitet, die mich da gut unterstützt und weiterhin auch mitarbeitet und sehr viel macht, ja.
Und das Schöne ist ja, Ihr Vater sitzt hier in der ersten Reihe. Freut mich sehr, dass wir ihn heute Morgen auch begrüßen können, hier im Publikum. Also es hat wirklich eine intensive Zeit bedeutet, aber es hat aufs Erste jetzt einmal ein gutes Ende genommen. Ja. Aber Sie sind jeden Tag ins Spital gefahren.
Genau,
und zwar ist das ja nicht in Luzern gewesen, sondern Sie sind auf Bern gefahren und dann auf Lausanne.
Richtig. Ja, er war zuerst in Bern im Inselspital, wo man die Herztransplantation hatte. Es gab Komplikationen gegeben. Durch das hat sich der ganze Prozess verzögert und war so tragisch gewesen. Und meine Mami hat ihm versprochen, dass sie jeden Tag sie oder jemand von der Familie am Bett wird sein, bei ihm, um zu unterstützen, um die schwere Zeit durchzumachen. Dann kam ein paar Monate später die Hiobsbotschaft, dass der eine Lungenflügel angegriffen wurde, voller Bakterien. Dass es auch nicht mehr lange würde gehen. Entweder nimmt man den einen Lungenflügel raus, der beschädigt ist, oder er wird an dem sterben. Wir haben dann einen guten Arzt gefunden, in Lausanne, der sich gemeldet hat, den Dr. Riss, das gesagt hat, er mache es. Und natürlich ohne Garantie. Entweder überlebt er die Operation oder nicht, aber uns ist nichts anderes übrig geblieben, wie er gesagt. Wir versuchen jetzt mit ihm, wir sind froh. Und dann sind wir 2 Monate im 2017 immer wieder auf Lausanne gefahren.
Immer wieder, also jeden Tag ist jemand von Ihnen auf Lausanne gefahren?
Genau, jeden Tag.
Das sind wie viele Kilometer Abstand?
Habe sie nie erzählt.
Aber ist klar, wenn man so etwas durchmacht, dann verändert sich sicher auch der Blick aufs Leben irgendwie. Was ist Ihnen wichtig geworden in diesem Moment?
Die Lebenseinstellung ist sehr anders geworden. Ja. Man schätzt viel mehr den Moment, den man hat. Auch mit der Familie, die man geniessen kann. Und dann ist mir auch extrem bewusst geworden, wie wichtig ist, dass man einen guten Kollegenkreis hat, der einem stützt und auch ein Verständnis hat, wenn man in dieser schweren Zeit nicht mehr so viel machen kann, wie vorher mit ihnen, weil ich den Recht habe zurückgeschickt, bei der für die Familie da war, einen Besuch beim Daddy oder den geholfen daheim mit dem Geschäft schauen, zu arbeiten, was das weiter kann geführt werden kann und nicht plötzlich den Bach abgeht. Und die Kollegen, die geblieben sind, dann weiss man jetzt schon, ich sage jetzt in meinem jungen Alter, man hat die Richtigen und die gegangen sind.
Die bleiben.
Sind, ja, und die Richtigen sind geblieben und unterstützen mich wirklich.
Großrieden. Nicht anerkennen. Ich meine, es gibt ja so Phasen im Leben, die einfach ganz, ganz intensiv sind. Hat es so etwas in irgendeiner Phase, die im Leben auch gegeben?
Ja, zum Glück nichts so Dramatisches, wenn ich es jetzt gerade vorher gehört habe. Aber es gibt natürlich immer so ein bisschen Wechsel im Leben. Man zügelt, man hat eben ein neues Umfeld, einen neuen Job, man sucht eine neue Herausforderung. Und dort, glaube ich, geht es jedes Mal darum, dass man sich wieder reindenkt in die neue Aufgabe. Entsprechend auch ein bisschen exponiert natürlich jedes Mal. Auch offen ist gegenüber Input, aber doch irgendeinen klaren Plan hat. Ich glaube, das ist nicht vergleichbar, aber die Situationen hat es natürlich ganz viel Mal im Leben. Und ich glaube, es hat am Schluss, nebst allem Tragischen, hat es vielleicht auch etwas Gutes, dass man sich selber besser kennenlernt in solchen Situationen, vielleicht ein gewisses Grundvertrauen auch kann, daraus rausschöpfen, nicht alles mit sich machen lässt. Ich glaube, das hilft auch. Man hört ja, welche Reife da ist in dem jungen Alter. Und darum glaube ich, hat es nebst eben all dem Negativen hat sicher auch dann etwas, wo man Positives daraus rausziehen kann.
Ja, sicher. Also eben der Zusammenhalt. Nochmal schnell zur Firma, was Sie hier machen. Sie mussten. Sie brennen Schnaps und jetzt brauchen sie auch noch Bier im Betrieb. Heisst das, sie trinken etwa die selber auch noch gerne ein Gläschen oder zwei trinken?
Ja, aber im Mass. Also das Bier im Mass und das Kaffee Schnaps ja, natürlich nicht im Mass. Aber ja, natürlich, man muss das sagen, dass man sich identifizieren kann und auch natürlich Kundenberatung hat. Auf hohem Qualitätsniveau halten, dass man auch weiss, von was man spricht.
Können Sie denn im Geschäft könnten Sie alles selber machen? Also das Mosten wissen Sie, wie es funktioniert. Schnaps brennen und.
Da bin ich schon froh, dass ich meine Mitarbeiter habe, die mir damit helfen. Das alles würde ich dann nicht alleine anbringen. Ich helfe aber gerne in jedem Bereich mit. Also sei es in der Abfüllerei, wo ich mithelfen kann. Auch letztes Jahr im 17., als wir das erste Mal im neuen Betriebsgebäude in Oberdorf gemostet haben, da bin ich mit unserem Moster und habe mit ihm die Abläufe durchgemacht und gelernt und ihn so unterstützen können. Und
Lastwagen dürfen Sie aber nicht fahren.
Nein, also. Lastwagen, das ist das Einzige, was ich noch nicht kann und werde wahrscheinlich auch nicht gerade umsetzen.
Aber würden Sie gerne können, Lastwagen fahren? So mit Anhängern und so? Wäre ja noch eine Challenge.
Da lasse ich den Spass und die Freude an diesen Übungen wirklich gerne Lastwagen fahren.
Schön. Urs Riedner, ich habe es gesagt, Sie sind ja nicht über Nacht zum Emmi-Chef geworden. Auf diesem Posten sind Sie jetzt etwas über 10 Jahre. Vorher waren Sie bei der Migros in der Direktion. Und da hat es einen Wechsel gegeben. Der damalige Emmi-Chef hat nämlich gewechselt zu der Migros. Und dann, was ist in Ihrem Kopf vorgegangen? Das war ja vorher. Was passiert da mit einem?
Ja, das war ganz spannend. Das war im 2007, wo wir einen neuen Industriechef gesucht haben in der Migros. Ich wusste, weil ich in der Generaldirektion war dort. Und das wäre ja dann ein Kollege geworden, wer so auf dieser Liste war. Und habe mich nicht darum gekümmert, weil es nicht mein Job war. Aber irgendwann bin ich in dieser Migros-Verwaltung hineingesessen als Beisitzer. Und dann hat sich der Emmi-Chef vorgestellt. Und hat dann eben angefangen, über natürlich Emmi reden, aber hauptsächlich auch, wenn er mit der Migros-Industrie machen. Und dann bin ich so dort hineingesessen und dann habe ich irgendwie so gedacht, ja, ist eigentlich noch eine spannende Firma, die Emmi. Ich weiß gar nicht genau, warum das da jetzt geht. und dann habe ich irgendwie so eine Sekunde lang gedacht, ja, wäre das noch etwas für dich? Und dann ist es wie immer, dann sagt man, ja komm, hör auf denken und du wieder arbeiten. Aber ich habe so einen Gedankenblitz gehabt, so ganz kurz. Und ich habe dann gedacht, ja, wenn da etwas für mich ist, dann wird man mal irgendjemand anrufen. Und wenn das nicht für mich ist, wird man niemand anrufen. Also vergiss es und arbeite weiter. Und dann bin ich im Sommer dann, 2007, in eine Weiterbildung gegangen nach Stanford in die USA. Das war so ein Traum, den ich immer hatte, mal an einer amerikanischen Universität zu sein. Und das war wirklich lässig. Und dann irgendwann kam ein Telefon. Und dann hat es tatsächlich geheißen, Herr Riedenommer, würden Sie gerne sehen zu dem Job bei Emmi. Und dann habe ich gesagt, sie ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig, weil ich bin jetzt hier gerade in Kalifornien. Und das ist etwas, was ich immer machen wollte. Und ich würde mich jetzt sehr gerne auf das konzentrieren. Aber wissen Sie was? Ich habe dann auch gemerkt, er würde gerne natürlich nach Kalifornien reisen, auf Spesen. Das ist klar, mich sehen und interviewen. hat er auch angeboten. Und ich habe gesagt, wissen Sie was? Ich tue mich jetzt auf das konzentrieren, aber ich sage Ihnen, wenn ich lande. Und ich lande an einem Samstagmorgen, ich glaube, irgendwie so Anfang August gewesen. Und sie können dann eine Stunde später anrufen. Und wenn der Job weg ist, ist er weg. Dann haben sie einen besseren gefunden. Dann ist das auch in Ordnung. Dann rufen sie mir nicht an. Und ich tue mich jetzt auf das konzentrieren. Und dann bin ich gelandet und eine Stunde später hat das Telefon gerufen. Und das war dann eben im August gewesen. Und Ende September haben wir dann kommuniziert, dass ich zu Emmy wechsle.
Unglaublich. Schöne, schöne Geschichte. Ein paar Details auch noch zu Emmy. Weltweit eben knapp 6'000 Mitarbeitende, über 3 Milliarden Umsatz, 162 Millionen Reingewinn im 2017. Das ist ein grosses Unternehmen, das ist klar. Und dann mit einem Rohstoff wird ja viel diskutiert, wird auch durchaus kontrovers. Die Milch, die lässt irgendwie niemand kalt. Gibt es da einen Moment, wo Sie sagen, es ist schwierig, Emmy-Chef zu sein, gerade wegen dem, weil die Milch die landet so, ich würde mal sagen, alle Quartal irgendwann in den Schlagzeilen.
Ja, das ist richtig. Also man muss sich bewusst sein, dass Emmy natürlich in einem politischen Umfeld drin ist. Das ist einerseits auch dadurch, dass wir einen Hauptaktionär haben, wo Zentralschweizer Milchproduzenten sind. Also die Milch ist uns relativ nah. Dann haben wir ganz viele Direktlieferanten. Und am Schluss haben wir etwa 6'000 Bauernfamilien, die plus minus von dem leben, was wir am Schluss vorne an Konsumenten verkaufen. Und was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, ist, dass wir konstruktiv in der Branche mitschaffen, einen überdurchschnittlichen Milchpreis auch zahlen, dass wir auch regulieren. Es gibt ja mal zu viel und ein bisschen zu wenig Milch, da helfen wir durchaus. Und dann müssen wir uns aber durchaus auch sehr stark auf den Markt konzentrieren. Weil am Schluss kommt das Geld vom Konsumenten. Und wenn der Konsument bereit ist, etwas zu zahlen für das Produkt, dann gibt es auch etwas zu verteilen. Und das Geld kommt nicht von Emmy. Emmy gibt das noch weiter und macht hoffentlich zwischendrin ein paar gute Konzepte und einen guten Job. Aber das ist richtig, es hat auch schwierige Situationen gegeben. Gerade anfangs 2008 war schon der Milchstreik. Und dann hat es natürlich dann so einen landesweiten Aufstand gegeben, weil der Milchpreis, wenn meistens zu tief ist, wenn er hoch ist, gibt es nie einen Aufstand. Aber wenn er tief ist, dann gibt es natürlich einen.
Ja,
weil ich auch verstanden.
Dann hat der neue CEO, sind Sie gerade mal gefordert
gewesen. Und dann bin ich dort nach Bern gegangen. Und dann hat es geheißen, du, Urs, du bist der Grösste da und du übernimmst jetzt da so quasi die Verhandlungsdelegation von sämtlichen Milchverarbeitern. Und dann habe ich gesagt, sind wir sicher, weil ich bin auch noch relativ neu. Ich weiss noch nicht alles. Und ihr müsst mit dem Leben, was rauskommt. Das sage ich euch auch gerade, oder? Aber wir werden das ein bisschen zusammen machen und dann müssen wir entsprechend auch unterstützen. Und da haben wir dann, glaube ich, eine konstruktive, gute Lösung gefunden. Und die Diskussionen sind natürlich anhaltend, weil wir haben die Thematik in der Milch rein, dass man eben teiloffene Märkte hat. Das heisst, man kann ohne Zoll kann man ja Käse importieren. Da haben wir Freihandel mit Europa. Wir haben auch beispielsweise natürlich jetzt auch neue Marktteilnehmer im Bereich von der Distribution auf Retail, die sehr stark auch importieren, beispielsweise Joghurt, Milchmischgetränke. Und das ist beispielsweise anders als bei Fleisch. Bei Fleisch ist der Markt geschützt. Und dann haben wir natürlich ein bisschen weniger Diskussionen auf der Fleischseite, aber auf der Milchseite. Und dann haben wir eigentlich in der Schweiz mehr Milch, als wir insgesamt im Land konsumieren. Das heisst, wir müssen auch exportieren, wir müssen marktfähig bleiben. Und der Auslandanteil und eben die tieferen Milchpreise im Ausland stehen immer ein bisschen auf die Schweiz rein und das gibt entsprechend auch Diskussionen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir unseren Job machen, dass wir marktorientiert sind, dass wir fair sind, die Diskussionen auch führen. Und ich muss sagen, das belastet mich jetzt nicht so sehr, aber wir versuchen, einen konstruktiven Dialog zu machen.
Und jetzt gibt es noch alle die Veganer, die keine Milch mehr trinken. Was machen Sie mit denen?
Ja gut, also zuerst einmal, es gibt nicht so viel von denen. Was es gerade gibt, ist, es gibt Flexitarier eher. Das heisst, Leute, die beispielsweise sehr viel Milchprodukte nehmen und dann ab und zu auch noch etwas anderes wollen. Das ist aber in der Schweiz noch sehr, sehr klein. Und international haben wir, auch in der Schweiz übrigens, haben wir relativ viel auch Geissenmilch. Und ich glaube, dass insbesondere jetzt weniger aus ethischen Gedanken, aber von der Verträglichkeit her, Geissenmilch die erste Alternative ist zu Kuhmilch. Und das sehen wir dort sehr stark. Das ist ein Markt, wo wächst, wo sich sehr gut entwickelt. Und dort sind wir auch gut drin. Und haben schon vor 20 Jahren die ersten Milchalternativen, meistens auf Sojabasis, in der Schweiz angefangen zu produzieren. Also sehr klein, aber selbst dort sind wir ein bisschen drin.
Was fasziniert Sie an einem kleineren Betrieb, so wie der von der Alexandra Lussi, wo man wirklich noch quasi könnte Hand anlegen überall?
Ja, ich glaube, was wirklich toll ist, ist am Schluss natürlich die Kleinigkeit, ist der unmittelbare Einfluss, den man hat. Wobei, das ist auch etwas, was ich wieder gesucht habe, vielleicht auf eine andere Grössenordnung. Migros hatte ich immer das Gefühl, war eine wahnsinnig tolle Arbeitgeberin, aber wahnsinnig gross, wahnsinnig komplex, wahnsinnig viel zum Abstimmen mit den Leuten. Und je höher das man ist, desto weiter weg ist man von der Basis. Und ich bin dann wieder zu einer kleineren, immer noch grossen, aber kleineren Emmy auch gegangen, die sich in einem Bereich wirklich verschrieben hat und dort den Erfolg muss suchen. Und nicht überall ein links und rechts. Wenn es links nicht gibt, versuche ich es halt rechts. Sondern wieder stärker in die Tiefe runter. Und Sie haben das sicher noch mehr, Frau Lussi, dass Sie wirklich ganz tief im Detail sind. Und das ist ein super Austausch, den Sie können haben mit den Mitarbeitenden. Sie haben natürlich auch viel Verantwortung, wo Sie dann auch in den Weg suchen müssen und Strategien machen müssen. Aber das hat man im Kleinen wie im Grossen. Also die Arbeit, glaube ich, ist nicht so viel anders. Es hat einfach vielleicht ein bisschen mehr Anspruchsgruppen, wenn man ein bisschen grösser ist.
Ist das etwas, was Sie reizen wollen, in so eine grosse, wirklich grosse Firma wie in eine Konzern hineinzuwechseln, irgendwo in einer Chefetage, Alexandra Lussi?
Ja, ich denke, ich mache sicher mal den Einstieg daheim und schaue, wie wir da wachsen können.
Ja.
Vielleicht, ja, wer weiß, sind wir da auch ein bisschen grösser und mehr mit Strukturen drin, weil, wie sehr jeder noch angesprochen hat, ich habe den Kontakt zu den Mitarbeitern sehr nahe. Also, ich bin eigentlich, gerade neben den Mitarbeitern kann sie immer hautnah am Tag, jeden Tag spüre ich sie, weil bei uns ist die Geschichte nicht so extrem, wir haben nicht drei, vier verschiedene Ebenen, sondern wir sind bin ich mit dem Bruno Christen und mit dem Teddy und mit der Mami. Und nachher sind dann schon die Mitarbeiter,
von jedem
Gebiet, sei es vom Verkauf oder Produktion.
Flache Hierarchien, oder?
Genau. Und darum finde es sehr schön, dass man den Kontakt hat. Und ich schätze das sehr, auch von den vorderen Firmen, die ich gearbeitet habe, in den drei, konnte ich ja auch ein bisschen die Sachen schauen. Und dann habe ich auch von etwas grösseren zu kleineren die Unterschiede gemerkt. Und mir gefällt es jetzt sehr extrem, wenn man eher so ein klein ist und wirklich immer den Kontakt hat zu allen.
Das persönliche auf SRF 1 mit Alexandra Lussi ist das und dem Urs Riedener. Ich würde gerne ein bisschen eure Wurzeln anschauen. Nochmal genau, wir haben schon hier und ein bisschen gehört, wo Sie herkommen. In Ihrem Fall, Alexandra Lussi, Sie sind insgesamt vier Geschwister. Ihre Mutter hat auch einen Landwirtschaftsbezug, ist aus Eschenbach, aus dem Kanton Luzern. Was haben Sie jetzt so für Erinnerungen an den Hofbetrieb, den Sie, glaube ich, schon ganz, ganz früh als kleines Mädchen dürfen angehen?
Ja, sehr gute Erinnerungen. Es waren immer tolle Ferien, die wir gemacht haben. Oder wenn wir nur auf Besuch gegangen sind, eben mit den verschiedenen Tieren und Kühe. Und vor allem, ich hatte immer Freude an den Schwein.
Wieso?
Ich habe immer so faszinierend gefunden, wenn es Futter gegeben hat. Das war unglaublich, wie die nachher darauf gesponnen haben, gerade gegessen. Und, keine Ahnung, als Kind hat mich das extrem fasziniert. Ja. Weil Kühe sind nachher für mich so gross gewesen, und da hatte ich eher Angst davor. Aber die Milch, die sie gegeben haben, hatte ich immer Freude gehabt. Das ist wirklich.
Und Ross wäre auch noch etwas, was
Nein, hat er nicht gehabt. Und okay. Ich hatte nie Interesse. Also, ich habe nie Interesse gehabt. Ross, ich bin auch nie geritten. Meine Schwester war und Cousine. Aber mich hat das nie angezogen gehabt, geritten. Ich hatte eher das andere auf dem Bauernhof, wo ich könnte haben, von meinem Götti her geschätzt gehabt. Ja. Und natürlich den Garten. Und mit der Tante hatte ich machen.
Ja, schön. Sie und Riedern haben, glaube ich, ihrem Vater relativ früh gesagt, als Bauer war, ich werde nicht Bauer. Ich will nicht Bauer werden, sogar ein bisschen genauer. Wie alt sind Sie da gewesen?
Ja, wahrscheinlich etwa, ich weiß nicht mehr genau, aber ich würde sagen etwa 5. Ich weiß noch die Situation, wie das war. Wir hatten so einen alten, kleinen Stall gehabt. Zum Glück hat es dann später einen neuen gegeben. Aber wir hatten eben einen relativ kleinen Betrieb halt damals. Und ich habe einfach irgendwie gesehen, dass vor allem mein Bruder auch sehr viel begabter ist. Er war auch älter natürlich als ich. Und es war irgendwie wie klar gewesen, dass wahrscheinlich dann der Bruder, wenn er Interesse hat, in die Richtung geht und ich nicht. Und ich habe dann auch gewusst, ich muss mich irgendwie anders orientieren und habe das offensichtlich dann auch dem Vater mal ziemlich klar auch gesagt schon. Einfach, um das irgendwie klarzustellen, vielleicht auch ein bisschen vorlaut in dem Alter, wo ich ja durchaus war. habe dann natürlich nicht gedacht, dass ich irgend so eine Kurve fliege und dann doch wieder irgendwelche Landwirtschaftsnähe am Schluss vom Tag.
Was hätten Sie eigentlich wollen werden? Sie beide Traumberuf? Was wäre so ein Beruf gewesen, den Sie sich hätten können?
Ja, das hat immer wieder geändert, lustiger. Also, als ich im Kindergarten war, habe ich gedacht, ja, die Kindergärtnerin macht das noch gut, ich will ja Kindergärtner. Primarlehrer wollte ich dann nie wählen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, doch noch Landwirtschaftsnähe, Agronom allenfalls. Da wäre noch etwas. Und dann habe ich irgendwie gedacht, Jurist, das habe ich dann aber aufgegeben, als ich irgendwie gesehen habe, wie das ist. Und dann im Gymnasium habe ich dann als Freifach Volkswirtschaft einmal beleitet und habe gefunden, das ist jetzt wirklich noch spannend. Aber man hat ja ganz viele Vorstellungen und am Schluss habe ich dann wirklich gefunden, Wirtschaft ist es noch. Aber ich habe es dann doch nicht so genau gewusst, was das ist. Und selbst als ich dann angefangen habe zu studieren, habe ich dann entsprechend auch wieder ein Zwischenjahr gemacht und habe mal wirklich schauen, was ist das überhaupt Marketing in der Praxis, nicht, was da lernt. Und dann bin ich bei Kraft Jakob Süscher gewesen, dort mal noch Jakob Süscher Dobler am Anfang und bei Nestle ein halbes Jahr und habe natürlich vorher schon immer viel geschafft, auch so ein bisschen Geld verdienen. Ich habe mit 16 Jahren angefangen zu arbeiten in einem Warenhaus, wo meine Mutter geschafft hat, hat es mir irgendwie reingebracht.
Das haben Sie in der Haushaltswarenabteilung gesagt?
Ja, das ist richtig, das
als 16-Jährige. Genau. Jetzt lassen Sie mich kurz erzählen, was haben Sie denn den Frauen und den Männern dort verkauft?
Ja, das ist sehr eine gute Frage. Auf jeden Fall bin ich dort reingekommen als 16-Jähriger und eben zum Geld verdienen. Und dann nachher bin ich bei der Direktorin vom Warenhaus und dann hat die gesagt, Sie, Herr Riedener, ich glaube, sie hat mich schon gesitzt in dem Alter, ich glaube es wenigstens, wir würden Sie gerne einstellen. Und wissen Sie, wir haben gerade in der Haushaltswarenabteilung haben wir eine Vakanz. Dann habe ich so gesagt, ja, danke, dass Sie mich einstellen. Bin nicht sicher, ob es eine gute Idee ist, aber ich nehme den Job. Und dann bin ich dort in die Haushaltswarenabteilung gegangen. Dort mal im Elmoli, wo es noch gegeben hat, ein bisschen breiter als heute. Und dann bin ich dort ein bisschen rumgestanden und habe gesagt, wie gehe ich jetzt das an? Weil ich habe ja keine Ahnung und es nimmt mich ja niemand ernst. Und dann habe ich gedacht, gut, ich gehe jetzt mal durch die Gang durch und lerne mal alle Sortimente auswendig. Das hilft mir mal, damit ich wenigstens weiss, wo was ist. Und dann muss ich mir irgendeine Strategie zurechtlegen. Meistens haben wir auch den Mitarbeitenden, die eine Ahnung haben, geholfen, wenn ich irgendein Problem habe. Und dann sind wirklich so Frauen auf mich zugekommen und haben gesagt, ich suche Haushaltsmaschinen. Was würden Sie mir empfehlen? Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Was ich machen kann, ist, ich kann Ihnen zeigen, wo die steht. Und dann kann ich mit Ihnen Betriebsanleitung ganz schnell durchlesen und kann Ihnen sagen, was die Maschine kann, was dort drinnen steht. Und wenn Sie eine andere Bedienung wünschen, dann müssen Sie es jetzt sagen. Und dann habe ich das dann irgendwie überlebt, aber irgendwie haben Sie doch gefunden, ich soll gescheiter in die Sportabteilung. Dann bin ich ganz stolz gewesen, dass ich in der ersten halben Stunde komplette Skiausrüstung verkauft habe. Sie haben dann aber doch gefunden, dass ich zu wenig Leute in der Elektronikabteilung. Dann bin ich in die Elektronikabteilung gegangen, wieder keine Ahnung gehabt. Dann haben sie mir die Wii-Abteilung gegeben und haben gesagt, nein, das ist jetzt nicht gescheit. Bin ich irgendwie 18 und dann haben sie gesagt, du könntest schon die Wii-Abteilung führen. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, da wäre ich nicht ernst genommen als 18-Jähriger. Und Wii ist mir so etwas von fern. Ich glaube, das lassen wir doch bei der Elektronik. Und so habe ich verschiedenes Zeug gemacht. Bin einmal Taxi gefahren, Taxiprüfung gemacht in St. Gallen. Habe auf Bauernhöfen gearbeitet, bei Bergheuer gewesen während drei Saison.
Bergheuer?
Genau. In Pontresina, ja. Genau in der Sommerferien ist das spannend gewesen, weil ich immer gerne auch körperlich etwas gemacht habe, als Ausgleich zum Studium, also Sport oder auch Arbeiten. Darum habe ich Arbeiten nicht wirklich auch Arbeiten gesehen. Entsprechend bin ich dort drei Sommer gewesen. Morgen früh aufgestanden, besser gewesen mit Maschinen als von Hand.
Ja, es ist eine harte Arbeit, oder?
Habe ich auch früher gesagt. Ja. Also wenn Sie dann mit der Hand, mit der Sense gehen mähen morgen früh und Sie können das nicht so richtig, ist das nicht so gut.
Aber das haben Sie können, oder?
Ja, ich habe es nicht so gut können. Ich habe es können, aber ich habe immer gesagt, geben wir eine Maschine. Und lustig war es, am ersten Morgen bin ich dann dort, eben haben Sie mir gesagt, da ist der Motormeier, gang go mähen. Morgen um 6 Uhr habe ich angefangen, mähen, komme um 10 Uhr wieder. Schauen. Und dann ist der Bauer, der noch Gemeindepräsident war, stolz mal in Pontresina, ist gekommen, schauen, wann ich alles abgemeint habe. Und dann hat er mich, relativ stark beleidigt.
Also er hat sie zusammengeschissen, das
ja,
darf
genau,
man schon
das
sagen.
Nicht wollen,
das darf man schon sagen.
Habe ich jetzt nicht sagen.
Ja, ja.
Und dann habe ich gedacht, ja gut, du hast einfach keine Ahnung, du schaffst wahrscheinlich einfach zu langsam da für die Bündner. Und dann habe ich aber dann festgestellt, das Gegenteil ist der Fall. So nach dem Motto, du hast viel zu viel abgemeint. Du bist eigentlich wahnsinnig. Was machen wir mit dem? Das bringen wir nicht weg. Und dann habe ich gesagt, schauen Sie, ich habe das abgehauen. Ich werde Ihnen helfen, dass das oben im Heustock gelandet haben wir sonst noch ein Problem. Ja. Und dann ist ruhig. Und dann habe ich gemerkt, ja, nicht schnell. Ja. Das hilft.
Ja, nicht schnell, das hilft. Genau. Ein Mann, der langsam tat. Ja, wir haben eigentlich wissen, was Sie für einen Traumberuf hatten. Das war jetzt ein langer Bogen von Urs Rieder. Was war es in Ihrem Fall, Alexandra Lussi?
Also, mit der Primarklasse habe ich dann schon gleich entdeckt, dass ich eigentlich gerne Lehrerin werden würde. Dass das eigentlich mein Traumberuf ist. Als ganz Kind, wenn man zurückgeht, durfte ich eh schon im Laden mithelfen. Ich war hier im Lesenverraum, durfte das Lehrgut verräumen. Und dann später bin ich aufgestiegen so zu der Annahme, dass ich das Lehrgut retour schreiben durfte.
Das Lehrgut annehmen, ja.
Ja, und nachher dann, an der Kasse, Bedienung, ist das alles gekommen.
Also Sie haben relativ früh in dem Fall auch mit Geldlehren umgehen. Ja, da muss man genau. Ja, saubere Buchhaltung und so.
Und als Kind habe ich das schon Mami gesagt, muss ich mich daran erinnern, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich auch hier arbeiten, kann ich gewusst, dass das Verkäufer ist. Und hat gesagt, und hat mich gefragt, ja, wieso denn? Und habe ich gesagt, ja, wenn ich die Leute beraten kann und sie sind nachher zufrieden, habe ich Freude daran, weil dann habe ich jemanden glücklich gemacht und die Kundin ist zufrieden und geht wieder raus. Dann hat sie gesagt, ja, ist gut, das freut sie. Und eben mit der Zeit, als ich erwachsen wurde, also erwachsen, mein Kindalter ein bisschen erwachsen, habe ich gesagt, Lehrerin, das wäre eigentlich das,
Lehrerin.
Was ich würde machen. Das war immer der Traumberuf.
Wieso echt?
Ich kann den Leuten oder den Kindern etwas beibringen. Und das hat mir eben schon immer gefallen. Habe ich dann aber in der Sekundarschule. Und dann habe ich eine andere Lehre suchen, weil ich einfach gesagt habe, ja, Kollege, ich möchte nicht gehen. Wirtschaftsmittelfachschule, ja, wenn es muss sein, weiter in die Schule. Habe dann aber eine tolle Lehrstelle gefunden im Altersheim Nägeligas. Ich hatte dort super Leute, die mich betreut haben. Und ich habe das glaube ich, von ihnen auch angenommen, wieder, wie sie mir das, die Sachen erklärt haben. Das habe ich immer Freude daran gehabt. Weil ich den Beruf immer noch im Hinterkopf hatte, nebst dem KV, wie ich dort zumal gelernt habe, bin dann ins Spital gekommen, zu Uri, und habe dort auf der Buchhaltung nebst dieser Arbeit auch den Lehrling ausbilden.
Ah, und dann sind Sie quasi in die Rolle gekommen.
Und dort konnte ich schon ein bisschen die Rolle können ausüben, den Leuten etwas zu beibringen, zeigen. Und ich weiss, der erste Lehrling, den ich ausgebildet habe, war gerade ein Jahr jünger als ich. Das war noch sehr speziell. bin dann wirklich von der einen Nacht auf die andere von Lernende zur Ausbildnerin geworden. Und dann haben wir dann schon gleich gesagt, angeschaut und gesagt, du bist wie eine Lehrerin. Du bist wie genau wie mein Lehrer. Und dann habe ich gedacht, ist jetzt das positiv oder negativ? Dann habe ich gesagt, nein, es ist sehr positiv. Ich zeichne da mit verschiedenen Farben und erkläre es ihm. Und ich habe die Geduld und auf verschiedene Varianten, bis es verstehe. Und darum bin ich eigentlich gar nie abgekommen von diesem Beruf. Und habe dann weiterverfolgt, weil die Türe hat sich dann geöffnet, um den Beruf auszuüben, also zu erlernen. Weil nach 3 Jahren 100% Berufstätigkeit ich dann können, die Vorstufenkurse machen und Prüfungen, dass ich nachher an die PH hätte, kann ich gehen. Ich habe aber gleichzeitig auch geschaut, dass es halt gleich noch anders rum. Ich bin dann auf die HF Wirtschaft gekommen und habe mit den jüngsten Kolleginnen wieder geredet und diskutiert und bin einfach auf den Schluss gekommen, dass ich zuerst die HF Wirtschaft machen werde. Aus dem Grund, dass ich das auch daheim wieder brauchen kann, wenn ich daheim zurückkommen würde. Weil das war schon auch immer, ich habe gewusst, dass ich einmal daheim helfen ins Familienunternehmen. Nur nicht so früh, wie ich jetzt schon drin bin, aber natürlich auch schön. Und dann habe ich gesagt, zuerst HF Wirtschaft und dann später noch Lehrerin. Dann haben wir beides und habe die zwei Sachen, die ich drin habe. Und jetzt habe ich daheim angefangen bei drinnen und ich kann jetzt so mein, so lehrartig sagen, den Leuten etwas beibringen, zeigen und führen. Und darum verbinde ich jetzt
super. Alles zusammenkommen.
Genau.
Wenn man euch beide anschaut, merkt man, es sind zwei sportliche Gäste. Und ich glaube, Sport hat glaube ich, immer in euren beiden Leben eine grosse Rolle gespielt. Wann hat das angefangen in Ihrem Fall? Wo ist jeder noch?
Ja, bei mir hat das angefangen so etwa mit 16, wo ich einfach gemerkt habe, es tut mir gut, wenn ich noch etwas anderes mache. Natürlich bin ich in der Jugendriege gsi, wie das sich so gehört auf dem Land, bei der Musik gsi dort. Und dann habe ich gemerkt, so als Ausgleich zum Studium hilft mir einfach, wenn ich etwas ausdauermässig mache. Ich habe immer viel Energie gehabt und das ist heute noch so. wenn ich so ein bisschen zu viel Energie habe, bin ich auch froh, ich kann es irgendwo ein bisschen anders ablassen. Mein Umfeld dankt mir dann meistens, wenn ich ein bisschen Ausgleich mache.
Sagt dann aber die Frau Urs, geh raus.
Ja, das höre ich manchmal auch.
gegangen, ein bisschen rennen oder Velo fahren.
Ja, genau. Ja. Kommen wir ein bisschen runter. Und ich glaube, auch im geschäftlichen Umfeld ist das nicht so schlecht. Und dann habe ich da das entdeckt für mich. Habe dann selber ein bisschen angefangen, habe ein bisschen an Läufen teilgenommen, habe dann auch später ein bisschen Marathon gemacht, aber nur zwei, bei Mountainbike-Rennen gefahren, wo das aufgekommen ist, selber, habe aber immer das älteste Bike gehabt, aber trotzdem, das hat irgendwie Spass gemacht und das hat mich dann zum Glück auch nicht mehr losgelassen und habe dann Verschiedenes auch noch ein bisschen weiter gemacht in anderen Sportarten.
Sie konnten Dienststage machen mit Langlaufen.
Ja, das ist richtig. Das habe ich irgendwann mal entdeckt mit einem Kollegen zusammen im Studium. Und weil ich ja immer geschafft habe, habe ich natürlich auch guten Erwerbsausfall bekommen während der Dienststage. Das hat so ein bisschen geholfen. Und das andere war, wie könnte man Dienststage allenfalls noch anders machen als jetzt. Ich war hier Oberleutnant gewesen, als ein Zugführer, um das ein bisschen schneller abarbeiten. Und ich musste auch ab und zu mal ein bisschen verschieben. Und dann haben wir gesehen, dass es in Andermatt so einen Winterkurs gibt, der eine Woche geht. Und dann haben gefunden, hey, das ist noch cool. Die Armee ist ja da, uns die Ausrüstung zu stellen. Wir haben nichts. Und dann sind wir dort angereist und haben gesagt, wir sind die beiden, man lehre uns bitte langlaufen. Und das ist wirklich dort bis Nationalkader, also weit von uns entfernt. Und wir da als völlige Anfänger sind dort gewesen. Und dann haben wir angefangen langlaufen auf diesen Militärski, wo früher noch das Holz waren und so ein bisschen breit und so ein bisschen stabig. Das ist super gewesen, weil es ist die ganze Woche einfach nur Sport gewesen. Und die Bedingung war noch, dass man einmal noch schiesst am Samstagmorgen und für da einen Schuss macht. Und für da haben wir schnell ein Gewehr rumgegeben, dass jeder einmal geschossen hat. Und dann hat sich das entsprechend erledigt. Aber mit Militär hat das nichts zu tun gehabt. Eigentlich, außer das disziplinierte Training mit Fachvorträgen und allem, ist super gewesen. Und das habe ich dann noch mehrmals gemacht. Nachher insbesondere auch zum Skating erlernen. Und habe dann irgendwann auch eine eigene Ausrüstung gehabt. Das heisst, ich bin nicht mehr ganz der Letzte gewesen. Aber ich muss sagen, das Niveau war so hoch gewesen, dort, ich bin nicht über die Mitte rausgekommen, weil es einfach ganz ein höchstes Niveau hatte. Aber so habe ich dann durchaus gelernt, auch langlaufen. Und ich hoffe, dass jetzt nächste Woche die Saison losgeht.
Jetzt geht es los, ja.
Und du gerne ein bisschen skaten. Wahrscheinlich mehr fanatisch als gut, aber fanatisch ist manchmal auch nicht schlecht.
Sie, Alexandra Luz, Sie kommen nicht aus der Region aber durchaus auch mal der eine oder andere gesehen, der in das nationale Skikader kommt. Ist das eher ein Thema für Sie, Skifahren?
Skifahren war ein Thema, aber eher freizeitmässig. Ich wollte nie in den Club hineinwählen. Ich wurde zwar recht viel angefragt, worden, aber ich habe als Kind gesagt, am Sonntagmorgen um 6 Uhr immer aufstehen, schießt mich ein bisschen an. Ich werde lieber ausschlafen. Ich sehe meine Kolleginnen, dass sie für mich gehen freiwillig. Ja. Also, mit der Mami auf die Skipiste so Skifahren. Ich bin dann aber in die Meitlerin gegangen, wie das auch war, bei uns auf dem Land, wo das angeboten ist für die kleinen Kinder. Das Gussi, ein bisschen polysportartig, ohne Leistungsdruck, das haben mir noch gefallen. Man einfach können sich austoben, ohne dass man an der Leistung gemessen worden ist. Weil ich habe nebst dem auch noch Leichtathletik gemacht. Und dort wird immer darauf geschaut, wie gut ist man und auf die Leistung. Und da hat man wirklich immer das Beste müssen geben. Das war immer schön, dass ich einen Sport durfte ausüben, der einfach für sich mehr machen konnte und austoben, ohne schlechtes Gewissen, wenn man mal nicht so gut war, gegenüber dem vom Leichtathletik. Und im Langlauf, dort hatte ich auch ein bisschen Berührungspunkte geholt. Ich bin am Samstag als Kind ins Langlauf gegangen, mit der Schwester zusammen, mit der Patricia, wo wir das gemacht haben, im Schnee dann können ein bisschen austoben. Es ist dann so auf Leistung gegangen, aber gleich auch auf eine witzige Art sportlich, wo sie auch nicht so extrem geschaut haben. Das habe ich auch noch sehr geschätzt.
Und heute shooten Sie?
Und heute shoot ich.
Im FC Hergiswil.
Ich habe die vorherigen Hobbys abgeschlossen. Aus zeitlichen Gründen von der Lehre habe ich eigentlich die Sportart alles aufgehört. Und bin dann durch Kollegin Zellin ins Fußball FC Hergiswil. Hat zwar den Fußball immer verpönt.
Wieso eigentlich? Wieso denn? Wegen der Fußballer?
Wegen der Fußballer, ja. Es hat in der Schule angefangen, haben wir immer Würfelschutten gemacht und die Buben dort haben so scharf geschossen, das habe ich gar nie gerne gehabt. Mm. Aber irgendwie habe ich den Spass gefunden am Fußball. Ich bin dann schauen und habe im ersten Training der Kollegin gesagt, du, das ist gar nichts für mich, ich habe doch zwei linke Füße, ich sehe mehr weg vom Ball wieder drauf. Hatte aber auch einen guten Trainer gehabt, Gusti Zibung, der gesagt hat, nein, das braucht Zeit. Dann habe ich gesagt, okay, ich komme noch mal. Und dann hat er gesagt, du musst auch mal an ja, an ein Testspiel gekommen. Da bin ich an diesem Testspiel gewesen, und das Spielfeld war riesig für mich. Ich habe nicht gewusst, wo ich stehe. Ich war so verloren gewesen. Ich hätte am liebsten gebrüllt. Da hat er aber gesagt, das kommt schon noch. Du musst noch einmal an ein Testspiel kommen. Und dann habe ich gesagt, also, dann komme ich halt. Bin dort gewesen, und dann hat er mich wirklich gefühlt die 90 Minuten lang geführt. Er hat gesagt, führe, hinten, links, rechts, jetzt das und dieses. Und hat das gemacht. Und dann habe ich gesagt, also, ich bleibe ein halbes Jahr, aber nachher bin ich weg. Ich helfe euch, bis ihr mehr Leute gefunden habt. Und ja, seit dem halben Jahr bin ich eigentlich immer noch der BBFC Hergiswil. Ich habe wirklich tolle Leute dort. Das ist eigentlich, wegen dem bin ich auch noch, die sich unterstützt, vor allem in dieser schweren Zeit.
Auch in dieser Zeit habe ich auch
2017. Ja. Da bin ich eigentlich fast nicht mehr im Training gewesen, aber das ganze Team hat darauf bestanden, dass ich am Match komme und auch auf dem Spielfeld bin und shoote und ihnen helfen. Und ja, ich habe dort den Spass am Shooten doch noch gefunden, was ich nie erwartet hätte.
Im Moment in der vierten Liga, oder? Aber schön. Im Moment sind wir in der vierten Liga, aber auf dem zweiten Platz. Also es könnte durchaus sein, dass wir den Aufstieg wieder schaffen.
Ja, wir hoffen, dass wir den Aufstieg wieder schaffen in die dritte Liga, wo wir auch schon waren. Wir suchen aber noch einen Goalie, also alle Zuhörerinnen.
Also der FC Hergiswil braucht noch einen Goalie. Was ist denn mit dieser Goalie-Frau passiert? Wo ist die Anne?
Sie hat sich verletzt.
Oh, okay.
Ja, und sie ist hier weg. Und wir haben das Verständnis, dass sie die Sicherheit und das Vertrauen nicht mehr findet. Ja, die Stabilität und auf dem Grund sind wir wieder auf der Suche nach einer neuen Goalie-Frau.
Sie haben es vorher kurz angedeutet, reden. Sie haben durchaus auch eine musikalische Seite. Sie haben Cornett gespielt. Und jetzt, vor kurzem, haben Sie sogar in einen Alphorn wieder mal reinblasen können. Zum ersten Mal eigentlich.
Nein, ich habe schon mal reinblasen, aber eher so ein bisschen, so mal schauen, ob das irgendwie geht oder nicht.
Yeah.
Aber es ist so, eben, wenn man auf dem Land aufgewachsen ist, in einem sehr guten Umfeld, darf ich sagen, hat es dort eben Sport gegeben mit den Jugendringen und Bürgermusik unterrecken. Und die Bürgermusik hat natürlich Nachwuchs gesucht. Und das hat geheissen, mit etwa 5 oder so geht man im Flötenunterricht. Und das haben dann meine Eltern auch ermöglicht. Und dann sind wir im Flötenunterricht gegangen. Und etwa in der 4. Klasse hat man das erste Instrument bekommen und ist dann Jungmusikant geworden. Und dann etwa mit 12, 13 hat man eigentlich zu den Grossen dann gehört. Und dann durfte ich dort durchaus mitspielen. Also sie haben mich gelassen, muss ich sagen. Ich habe Repiano gar nicht gespielt. Habe wahrscheinlich aber ein bisschen zu wenig geübt, aber hat durchaus noch Spass gehabt, muss ich sagen. Ist aber immer ein bisschen schwieriger geworden, neben dem Studium, Sport und dann doch eine ambitionierte Musik, die sehr gut gespielt hat, dort mal auch. Und hat dann müssen aufhören, kurz vor der Matura, weil das einfach nicht mehr reingelegen hat. Aber ich habe das immer noch gern gemacht und das ist so ein weiterer Ausgleich. Und eben lustigerweise habe ich dann im Sommer vor einem Jahr ist ein Mitarbeitender gekommen, einen Anlass, den er hatte, der Alphorn spielt. Und dann habe ich gesagt, hey, komm, gib mal ins Alphorn, da kommt bei mir wahrscheinlich auch noch etwas raus. Und ich habe mal früher einen Spass gemacht. Ich habe einmal mit einem Kollegen in Wengen gelernt und dort haben sie so die Alphorn-Konzerte von all diesen Asiaten, oder? Und dann haben die einmal schnell dürfen ins Alphorn reinblasen, da ist nichts rausgekommen. Und dann bin ich einmal schnell führen und dann ist irgendetwas gekommen. Ich wusste, es müsste etwas kommen. Und dann habe ich dann eben, hat er mir ein Alphorn gegeben und hat gesagt, Urs, ich bringe dir ein Alphorn. Ich brauche kein Alphorn. Ich bringe dir ein Alphorn, ich habe 2 davon. Jetzt kannst du noch mal schauen, ob das noch Spass macht. Und dann habe ich dann ein bisschen im Keller unten bei uns daheim, habe ich dann ein bisschen Alphorn einmal gespielt für mich. Und wir haben dann das abgeschlossen, zusammen mit einem so Konzertli. Also für uns beide auf einer Alp oben sind wir extra raufgefahren, haben ihm gedankt, haben ihm das wieder übergeben. Und ich habe das noch lässig gefunden. Und irgendwie ist schon noch ein Hintergedanke, dass ich irgendein Blasinstrument dann wahrscheinlich wieder mal spiele, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe.
Hat etwas sehr entspannend, so ein Alphorn?
Absolut.
Oder?
Also das habe ich super gefunden, wirklich. Es ist so die Entspannung, natürlich auch, man sagt, die Vibration auch vom Alphorn, oder durchaus vom Blasinstrument, wo dann etwas Beruhigendes hat. Und das habe ich wirklich noch lässig gefunden. Und eben, darum sage ich, ist nicht ausgeschlossen, dass ich vielleicht, ich weiß nicht, ob Alphorn oder gar nicht, oder was auch immer, wieder mal zu einem Blasinstrument wieder zurückfinde.
Und auch Alexandra Lussi hat noch Zeit für Musik. Jetzt haben wir eben ein Geschäft und sie spielen Fußball und jetzt sind sie auch noch in der Musikstanz. An der Querflöte?
Richtig, wie beim Urs Riedener hat es angefangen mit Flötenunterricht.
Das macht man so,
das ist
genau.
Das war so die Pflicht, entweder Flöte oder Xylophon. Und bei mir hat es geheissen Blasinstrument, Flöte. Und ich bin aber auch froh, Xylophon wäre, glaube ich, nie gewesen für
mich. Xylophon, ja.
und konnte dann Flöte spielen. Mir hat sie so gut gefallen, dass ich eigentlich auf Altflöte weitermachen wollte. Hatte aber gute Vögel, die plötzlich gesagt haben, es gäbe noch Flöte, Querflöte, weil dann könntest du auch mal in einer grossen Musik mitspielen. Bei der schauen, bei der grossen Musik dazumal, war die Harmoniemusik Stanz. Das war für mich immer die Vorbildmusik. Und nachher ist, das mache ich noch gut erinnern, zwei Instrumente. Da habe ich gesagt, das Instrument dort hinten, wo die Blonde mit den Lockenhaaren spielt, sie sieht aus wie ein Engel. Das würde ich gerne eines spielen. Und dann hat mir das Mama gesagt, das ist Röhrenglocke, dann müsste ich ein Schlagwerk. Aber schau, was hat sonst, was gefällt dir vom Klang her noch sonst von diesen Blasinstrumenten? Das habe ich gehört. Und dann weiss ich noch, ist in der vordersten Reihe, sie hat schwarze Haare gehabt. Kurze, sie spielt noch jetzt neben mir, darf ich spielen. Und es ist eine grosse Ehre, dass ich mit ihnen spielen darf. Und dann habe ich gesagt, das Instrument gefällt mir auch noch. Und das war die Querflöte, dass ich es gewusst habe eigentlich. Und darauf habe ich in der vierten Klasse habe ich die Querflöte angefangen. Und somit ist das eigentlich bis jetzt heute noch das Instrument, das mich begleitet. Weil Klavier konnte ich dann als zweites Instrument in der Oberstufe ausüben. Aber von der Zeit her hat es mir mit der Lehre einfach nicht mehr zusammengepasst und hat das wieder aufgehört. Aber Flöte spiele ich seit Jahren.
Seit Jahren, offensichtlich, Musik, genau. Und durchaus mit viel Freude.
Ja, sehr.
Wir haben gerade Konzertzeit jetzt natürlich im Herbst gehabt. Wir haben quasi mit dem Geschäft angefangen, persönlich am Anfang oder vor der Sendung. Und ich würde gerne mal schnell darauf zurückkommen. Aus Riedener haben wir am Termin, wo wir uns gesehen haben, im Vorgespräch, haben wir so drei Führungsgrundsätze erzählt, wie sie funktionieren. Ich finde das noch ganz spannend. Ich hoffe, ich bringe sie richtig auf den Punkt, sonst helfen sie mir sicher. Oder? Niemand ist unersetzbar. Das ist, glaube ich, der erste, gell?
Genau.
Der zweite, man muss nicht alles selber machen. Und der dritte, der gefällt mir am besten, braucht es mich tatsächlich.
Ja.
Welchen ist der wichtigste für Sie?
Ja, also ich fange vielleicht beim letzten an, oder? Braucht mich tatsächlich, hat ja mehrere Dimensionen drin. Das eine ist, man will ein Unternehmen so weit bringen, dass man ein bisschen ein Bärloch wird, oder? Dass man wirklich auch die Organisation so gestärkt hat und die vielleicht auch Verschiedenes verinnerlicht hat von dem, was man selber gefunden hat, ist gut und was nicht immer so weitergehen muss, wohlverstanden, aber dass sie irgendwie das selber entsprechend kann machen. Und das denke ich mir ganz wichtig. Und die zweite Dimension, die dort drinnen ist, ist insbesondere auch im Zeitmanagement. Oder? Gerade wenn man so auf so einer Position ist, kann man ja überall immer dabei sein. Und meine Frage ist immer, die ich mir stelle, braucht es mich wirklich dort? Also bringe ich einen Zusatznutzen? Mhm. Und auch dort hat es dann verschiedene Dimensionen. Also das eine ist, kann ich etwas zur Lösungsfindung beitragen? Dann bin ich dort am richtigen Ort. Manchmal ist es auch einfach, die zweite Dimension ist, kann ich etwas lernen dort für mich, wo ich nachher wieder brauchen kann? Dann sage ich, bin ich auch am richtigen Ort. Und die dritte Dimension ist es für meine Leute wichtig, dass ich dort bin? Dann ist es auch okay. Mhm. Und so nach diesen Grundsätzen funktioniere ich dann. Und wenn ich kein Höckchen machen kann, dann rufe ich die Assistentin und sage, hey, muss ich dort wirklich gehen? Komm, ich glaube, das müssen wir nochmal überlegen. Ich glaube, ich könnte die Zeit einfach besser einsetzen. Und ich glaube, da muss man sich auch ein bisschen selber schützen, weil sie haben nicht viel geschafft, wenn sie an möglichst vielen Orten dabei sind, sondern sie haben dann etwas gemacht, wenn dort, wo sie dabei sind, wirklich auch Wirkung erzeugen. Und das ist so ein Grundsatz, der mir ganz wichtig ist.
Wie viele Stunden? Gibt es eine Maxime, wo Sie sich setzen, wie viele Stunden im Tag, dass sie produktiv sein sollten?
Ja, ich habe mir das immer schon früher gesagt, als ich so ein bisschen gesehen habe, dass es so richtig Karriere geht, wobei ich auch nie eine Vorstellung hatte, wann ich wäre. Ich habe immer Kollegen links und rechts von mir, die gesagt haben, sie wären mal weiss nicht was. Und ich habe einfach gesagt, ich will einen guten Job, wo ich zufrieden bin, und dann ist für mich das okay. Mhm. Und darum habe ich auch irgendwie gefunden, ich muss das Engagement, das durchaus gross ist und manchmal auch über Wochenende oder auch Übungen geht und mit internationalen Reisen geht, aber ich muss das irgendwie beschränken. Und da habe ich dann wieder so ein paar Grundsätze hinzutun. Und ich habe dann immer gesagt, ja, ich habe kein Problem, 12 Stunden zu arbeiten, von 7 bis 7. Kann auch mal ein bisschen weniger sein, kann auch mal ein bisschen mehr sein. Ich bin eben als Ausdauersportler bin ich immer überzeugt, auch in einer Führungsposition braucht man noch Energie, wenn wirklich mal ein Problem kommt. Das heisst, wenn ich immer am Limit laufe und dann kommt ein Problem, dann habe ich wirklich ein Problem. Das heisst, ich muss schauen, dass ich auch ein bisschen Reserven aufbaue. Und dann habe ich früher auch zum Teil zu meinen Chefs gesagt, wenn ihr findet, dass so quasi 12 Stunden pro Tag nicht langt, dann bin ich wahrscheinlich zu blöd. Nehmt einen anderen, tun wir ersetzen, findet eine andere Lösung. Ich finde, das ist gut. Und was ich dann eben festgestellt habe, ist, dass mit die Selbstbeschränkung, und ich habe durchaus den Kollegen links und rechts gehabt, die morgen mit mir gekommen sind und das Gefühl hatten, sie müssen arbeiten bis in 10 Uhr. Und ich habe mich immer gefragt, was macht der den ganzen Tag, oder? Weil dem sein Ziel war, so quasi den Tag dort zu verbringen. Und mein Ziel war, morgen heim zu gehen, das heisst, effizient meine Arbeit zu erledigen. Und ich habe dann festgestellt, die Einstellung ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Und ich finde auch, wenn man sich so, eben so voll verschreibt, das ist auch für die Firma nicht gut. Das ist kein gutes Klima, ist kein gutes Vorbild für die Mitarbeitenden. Es nützt einfach niemandem etwas. Es ist eine Selbstbeweihräucherung, die man dann macht. Und dieser Fall bin ich meistens bin ich gekommen.
wie sieht es mit Zeit für Ferien jetzt in Ihrem Fall?
Das ist gut. Ich nehme mir Zeit, weil ich merke auch, dass man muss sich Zeit
nehmen muss. Nach dieser anstrengenden Zeit jetzt sowieso,
genau, oder? Dass man wieder frische Energie tanken kann und den Einsatz geben und auch die Mitarbeiter unterstützen. Weil man würde einfach durcharbeiten die ganze Zeit. Erstens hat mein Freund glaube ich, nicht so Freude
Sie sind auf die Malediven gegangen, das ja, gell? Die Zeit haben sie sich jetzt mal gegeben. Aber sie rollen die Augen, warum?
Ja, wir sind auf die Malediven gegangen. Es ist ein schöner Ort, muss ich sagen. Aber wir haben es nicht mit dem Zeitpunkt, glaube ich, so breit gehabt. Wir haben sehr einen Muckenplan gehabt. Also wir sind vom Mittag um 1 bis um 11 Uhr am Morgen wieder belagert worden. Und da hat man eigentlich gar nicht können sich richtig erholen, weil wir die ganze Zeit auf dieser Muckenjagd waren. Und darum haben wir uns dann wieder gefreut, heimzugehen.
Genau. Schön, aber Auszeit gibt es durchaus in Ihrem Fall.
Auf jeden Fall.
Genau. Schön. Ja, wir haben es gehabt über Milch und Most, Schicksal und Glück und Momente, wo man sich kann Auszeit nehmen. Wie sieht es jetzt über die Festtage aus in Ihrem Fall? Aus jeder Ruhe über die Festtage?
Ja, also ich versuche 2 Wochen Ferien zu nehmen und in der Regel klappt das auch recht gut. Natürlich kann immer mal ein Notfall passieren, aber auch dort ist es so, da muss ich vielleicht eine Weichenstellung machen, aber ich sage immer, wenn es brennt, dann kann ich nicht helfen löschen, oder? Sondern das müssen dann auch Leute, die verantwortlich sind, vor Ort machen. Aber es ist klar, dass man im Notfall immer im Kontakt ist mit dem Geschäft, aber auch versucht, dass, wenn man Ferien hat, auch versucht, Ferien zu machen. Und auch dort habe ich so Regeln. Ich bin nie ganz weg, aber beispielsweise auch in den Ferien sage ich der Assistentin immer, ich schaue dem wieder ins Mail rein und wenn zwischen ihnen etwas ist, ein SMS. Aber ich finde, es ist nicht gut, wenn man dauernd checkt, was läuft. Aber vielleicht so alle 2., 3. Tag tue ich mich durchaus schnell einchecken und schaue schnell, was ist. Tue vielleicht 2-3 Stunden arbeiten, tue sie ad acta legen, dann mache ich wieder 2-3 Tage nichts, außer in einem Notfall. Und dann so geht das bei mir in den Ferien. Und das finde ich eigentlich auch sinnvoll und gut so und kann mich gut damit arrangieren und das Umfeld nimmt entsprechend auch Rücksicht.
Dann danke ich Ihnen beiden, dass Sie Zeit sich haben können für die Sendung heute im Persönlich. Das ist es nämlich gewesen. Ich wünsche Ihnen beiden ganz schöne Adventszeit noch jetzt und dann schon gleich frohe Weihnachten. Merci vielmals, dass Sie gekommen sind und das ist es gewesen. Merci vielmals fürs Zuhören und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag. Merci.
Persönlich ist heute live aus dem Kleintheater Luzern gekommen. Die Gäste von Christian Zeugin sind gewesen, Alexandra Lussi, Geschäftsführerin von Getränke Lussi und der Urs Riedener, CEO von EMI. Technik Martin Janzer und Guillaume Fritz. Können Sie nochmal hören, die Sendung, oder nachhören, falls Sie einen Teil verpasst haben, heute Abend nach den 10 Nachrichten auch wieder da auf SRF 1 oder dann auch auf srf1.ch unter Sendungen und Persönlich. Das Persönliche von nächsten Sonntag, das kommt aus dem Kursaal Bern. Zu Gast beim Dani Vorle sind dann die emeritierte Psychologieprofessorin Pasqualina Berichiello und der Ivo Adam, Spitzenkoch und Gastronomieunternehmer.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.